Massiv.
Kreativ.
Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Herzlich willkommen. Ich bin jetzt telefonisch mit Karl-Heinrich Wendorf verbunden. Wir kennen uns bereits von der Kreatopia. Das ist die Branchenkonferenz für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Karl-Heinrich.
Hallo, guten Morgen.
Ich möchte mit dir über deine gemeinnützige Organisation Kultursegel sprechen. Du hast sie 2017 gegründet, ja, mit dem Ziel, eine bisher fehlende Kultur- und Musikakademie in Mecklenburg-Vorpommern zu entwickeln, und zwar im Schloss Gadebusch. Bevor wir darüber sprechen, was du da genau planst und wie der Stand der Dinge ist, erzähl doch vorher ein bisschen über dich. Also wo bist du aufgewachsen, wie war dein Werdegang und wie sah dein Arbeits- und Tätigkeitsfeld in den letzten Jahren aus?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Karl-Heinz Wendorf, ich bin in Lübs geboren, in der schönen Stadt an der Elde, und habe dann in Schwerin aufwachsen dürfen, war dort am Musikgymnasium, an der Musikschule, habe in verschiedenen Ensembles gespielt und habe so mit der Muttermilch die Musik aufgesogen, durfte verschiedene Instrumente lernen, habe in Chören gesungen, und diese Erfahrung möchte ich gerne aus der jetzigen Erwachsenenperspektive gerne wieder zurückspielen ins Bundesland. Und das war meine Motivation, auch eben Kultursegel zu gründen, mit Projekten der musikalischen Bildung, der musischen Bildung aktiv zu sein, gesellschaftlich auch ein Stück weit Mitverantwortung zu übernehmen für die Zukunft und eben mit der großen Idee dahinter, einen Ort zu schaffen, wo sich Musikschaffende treffen können, wo sie proben können, wo Kulturschaffende sich vernetzen, austauschen, produzieren können. Und all das steht hinter dieser Kultursegel-Idee. Vielleicht noch ganz kurz zu meinen vorherigen Schritten. Ich habe mit 19 mit zwei sehr guten Freunden ein eigenes Jugendorchester gründen dürfen, die Junge Norddeutsche Philharmonie, und habe da eigentlich beim Learning by Doing die ganzen Kompetenzen gelernt, die es im Kulturmanagement eben braucht. Akquise von Partnern, von Fördermitteln, von Netzwerk, wie man solche Projekte überhaupt umsetzt. Und das war eine tolle Erfahrung. Und insofern ist mir das Gründen auch schon so ein bisschen an die Hand gegeben und bin da einfach auch hochmotiviert, eigene Dinge nach vorne zu bringen. Ich könnte jetzt noch einige Punkte mehr sagen, aber vielleicht reicht das erstmal als ein kurzer Einblick in meine bisherigen Erfahrungen.
Genau, super. Wir steigen dann nach und nach noch ein bisschen tiefer in die Materie ein. Also, ihr habt ja eine ganze Reihe von Projekten, die ihr mit Kultursegel ansteuert. Und um mal bei diesen wunderbaren maritimen Begrifflichkeiten zu bleiben, da werde ich da noch später ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber erstmal zu den wichtigsten Projekten. Gehen wir die mal so nach und nach durch. Ihr habt eine musikalisch-kulturelle Klassenfahrt, die ihr Kultur nennt. Was genau verbirgt sich dahinter?
Das ist tatsächlich das Kernprojekt von Kultursegel. Das war auch das erste Projekt, was wir angestoßen haben. Die Grundidee ist die, dass ich sage und wir als Team sagen, es braucht noch mehr musikalische Bildung im schulischen Bereich, und wir wollen das ergänzen, wir wollen das befördern und natürlich auch die Attraktivität des musikalischen Unterrichts steigern. Und da war die Idee ganz naheliegend zu sagen, Mensch, es gibt ja Klassenfahrten, die haben verschiedene Schwerpunkte, aber es fehlt eigentlich so ein Klassenfahrtformat im musikalischen Bereich bisher. Manchmal ist es so, dass irgendwie Chor-AGs wegfahren oder auch kleinere Bläsergruppen, aber wirklich, dass die Klasse als Klassenverband in ihrer Heterogenität wegfährt, das gibt es bisher nicht. Und das ist eine Lücke, wo wir rein wollten und auch reingegangen sind. Das machen wir jetzt seit 3 Jahren sehr erfolgreich mit tollen Erfahrungen, die wir bisher sammeln durften, und möchten das auch verstetigen. Ganz konkret heißt das, dass wir 5 Tage wegfahren, wir eine Dramaturgie bauen für die Woche mit dem Höhepunkt am Ende, dass die Eltern kommen und wir denen eine Abschlussaufführung präsentieren, wo wir das Erarbeitete in der Woche vorstellen, wobei natürlich der Schwerpunkt in dem Prozess der Woche liegt. Also wir gehen über verschiedene Musikspiele, ob das jetzt Singen ist, Rhythmik, ob das die Erarbeitung einer kleinen Theateraufführung ist. Also da sind wir auch immer sehr, sehr individuell und frei in der Ausgestaltung. Und durch diesen Prozess wächst die Gemeinschaft, die Gruppe. Es werden Kompetenzen geschult, sei es Teamfähigkeit oder Kreativität, Kommunikationsfähigkeit in der Gruppe. Und die Lehrerinnen und Lehrer spielen uns zurück, dass das wirklich dann auch nachhaltig wirkt, dass der Klassenverband gestärkt ist. Und als ein Beispiel, ich war jetzt im Sommer in der Grundschule am Friedenshof in Wismar, mit denen wir schon mehrfach kooperiert haben, eine Schule, die wirklich in einem, ja, im Brennpunkt liegt dort, die auch eben Integrationsarbeit auch betreiben und wir das auch mit befördern wollten. Und dort ist es so, wenn wir dort in die Schule kommen, umarmen uns die Schüler, obwohl das Projekt mehr als ein Jahr zurückliegt. Und da sieht man auch diese Emotionalität, die Musik vermag zu generieren und dann auch Beziehungen aufbaut. Und das ist ja so wichtig auch für Kinder, dass sie sich eben wohlfühlen und dass sie in einem Kontext sich bewegen können, wo sie sich angenommen fühlen. Und schön war auch zu sehen bei diesem Projekt, dass auch die Eltern zum Beispiel dann durch diese Abschlussaufführung nochmal in einen anderen Kontakt getreten sind. Und weshalb zum Beispiel auch die ehemalige Integrationsbeauftragte Dagmar Kaselitz auch sagte, dass das eben wirklich ein Projekt ist, was federführend aufzeigt, was es Musik vermag, gesellschaftlich tun zu können.
Und wenn ich das richtig rausgehört habe, dann sind das nicht unbedingt Musikklassen, wo jedes Kind schon ein Instrument spielt, sondern ihr stellt euch ganz individuell darauf ein, welche Vorbildung die Schülerinnen und Schüler jeweils mitbringen.
Genau, das ist der Kern, dass wir sagen, wir möchten wirklich die Schülerinnen und Schüler da abholen, wo sie sind, und ohne jegliche musikalische Vorbildung. Natürlich gibt es hier und da Schülerinnen und Schüler, die eben auch in die Musikschule am Nachmittag gehen, aber das ist in der Regel sind das eher die wenigeren, zumal wir ja die Zielgruppe sehr jung ist. Also wir vor allem mit zweiter, dritter Klasse kooperieren, aber auch mit der vierten. Wir wirklich auch ganz bewusst Teilhabe ermöglichen möchten, sodass selbst Schülerinnen und Schüler, die bisher kaum bis gar nicht musikalisch aktiv waren, dass die auch die Möglichkeit bekommen, durch sehr elementare Musikspiele, elementare Musikpädagogik, sie dort zu befähigen, sich musikalisch auszudrücken. Und das ist auch generell die Philosophie von Kultursiegel, unser Kompass, dass wir sagen, jeder Mensch, insbesondere natürlich die jungen Menschen, denen ist das in die Wiege gelegt, sich kreativ, künstlerisch auszudrücken und es gibt keine Unkreativität und da setzen wir an und gehen mit pädagogischen Methoden daran, dass es eben jedem möglich wird, sich künstlerisch auszudrücken und was zum Beispiel auch ganz toll ist, was dann auch die Überleitung zum zweiten Projekt ist.
Eine kurze Nachfrage habe ich noch zu dem.
Ja, klar.
Wo, an welchen Orten findet das statt? Klassenfahrt klingt ja erstmal so, dass man rausgeht aus der Schule.
Also die Kernidee ist, dass wir rausgehen, also außer musikalischen Lernort eröffnen, aus der schulischen, Entschuldigung, und wirklich diesen Zauber eines anderen Ortes nutzen, dass sich die Klasse neu erlebt und dass wir dann eben mit der Musik oder mit künstlerischen Mitteln eben dort etwas Neues entstehen lassen. Und teilweise ist es so, dass die Kids auch zum ersten Mal vom Elternhaus weg sind und dann ist es natürlich nochmal besonders für die Schülerinnen und Schüler. Und das ist ganz zentral, dass wir sagen, wir möchten aus dem eigentlichen Alltag raus, um sie dort eben dann ganz für sich das erlebbar zu machen. Und natürlich, dahinter steckt natürlich auch so ein bisschen die Idee zu sagen, Mensch, das ist dann schon ein Projekt und ein ganz wesentliches Projekt, was dann später zum Beispiel auch in diesen Akademieort überführt werden kann.
Und das sind Schullandheime oder wo sicherlich an wechselnden Orten?
Genau. Bisher ist es so, dass wir natürlich, wir machen 2 bis 4 Fahrten im Jahr. Weil das sind natürlich sehr aufwendige Projekte. Und bisher ist es so, dass wir relativ oft mit dem Gutshof Wolzegarten kooperieren. Der ist bei Röbel. Das ist ein sehr schöner Ort, weil er eben ländlich gelegen ist. Da ist ein See um die Ecke. Und es gibt dort eine Kulturscheune, wo wir wirklich unter schönen Bedingungen arbeiten können. Wo wir einen großen Raum haben, wo wir auch draußen arbeiten können, in der Natur sind, was auch ein Thema ist, das wir immer auch wieder verarbeiten. Und wir aber auch natürlich, wir waren auch in Bralin, im Schloss Bralin im April diesen Jahres mit dem Dermina Gymnasium. Da haben wir ausnahmsweise mal mit 5. bzw. 6. Klassen gearbeitet. Und insofern schauen wir immer, welche Orte dafür passen, auch wie das geografisch natürlich gut liegt. Ganz klar, wir sind ja ein Flächenland. Und dann kommt so das eine zum anderen.
Wunderbar. Du wolltest schon in dein nächstes Projekt einsteigen. Es ist das Musikvermittlungsprojekt Symphonic Mob.
Oder hat es, es, Ich hatte vorhin die mobile Musikwerkstatt kurz anklingen lassen wollen.
Okay, dann machen wir damit weiter.
Wollen wir damit?
Genau. Okay.
Weil das passt tatsächlich sehr gut in Kooperation mit der musikalisch-kulturellen Entdeckungsreise, weil wir streben an, die Projekte miteinander zu verflechten, um natürlich auch möglichst große Synergien herzustellen. Und die mobile Musikwerkstatt ist ideal zu kombinieren mit dieser musikalisch-kulturellen Entdeckungsreise, weil die Idee dahinter ist, dass eben die Teilnehmenden selbst aus Holz, aus Metall, aus alten Joghurtbechern, aus Angelsehne und so weiter Instrumente bauen. Ganz einfache, rudimentäre Instrumente, wenn man so will, aber die trotzdem schön sind und vor allem selbst gebaut sind. Das heißt, man hat dort etwas selbst geschaffen und kann dann damit auch noch musizieren. Und natürlich ist es was ganz Besonderes, dann in der Woche, wenn wir wegfahren, am Anfang etwas zu bauen und was man dann eben in einem Werk gemeinsam improvisatorisch zum Beispiel dann aufführt. Und da sieht man, wie schön das in der Kombination auch sein kann. Aber natürlich klappt die mobile Musikwerkstatt auch als einzelnes Projekt, logisch, so ist es ja auch konzipiert. Und da ist die Grundidee die, dass wir anders als bei der Cool-Tour, nämlich zur Institution hinkommen, ob das eine Schule ist oder eine soziale Einrichtung, und wir dort dann gemeinsam bauen. Und da gibt es eigentlich zwei Module. Das eine Modul ist entweder wirklich eine große Klanginstallation im Außenbereich, wie zum Beispiel auf einem Schulhof, was natürlich eine schöne Geschichte ist, oder eben wirklich kleinere Instrumente zu bauen, die wir dann auch in 1-2 Stunden gut umgesetzt kriegen und die man dann mit nach Hause nehmen kann.
Das ist im Grunde auch so eine Art Upcycling, ne? Wenn du Absolut. Sagst, mit Joghurtbechern und Dingen aus dem Alltag.
Richtig.
Was ja auch wieder toll ist.
Dahinter. Genau. Und vor allem auch das Schöne, auch wieder das Prinzip, jeder ist eingeladen mitzumachen, weil es keine Hürde gibt. Es braucht keine Vorkenntnisse. Und das finden wir ganz wichtig und ganz zentral.
Und die Musikstücke, die Themen, also ich selbst war mal auch bei einem Schülerprojekt dabei, wo die Schüler sich selbst das Thema Sonne, Mond und Sterne ausgesucht hatten und dann aber vorwiegend mit Schlaginstrumenten, also schon mit vorhandenen fertigen Schlaginstrumenten, was sich überlegt haben. Wie ist das bei euch mit den Stücken, mit den Themen für die Stücke?
Richtig, also es ist so, dass wir mit den Teilnehmenden gemeinsam Ideen austauschen, was wir dann musikalisieren möchten. Das kann Natur sein, es können Umweltthemen sein, Nachhaltigkeitsthemen, die ja auch gerade in aller Munde sind und auch extrem relevant sind. Und wir dann uns anschauen, wie können wir das denn musikalisch darstellen. Also ist das Thema zum Beispiel versprüht das vielleicht eher etwas aus, wo man vielleicht sehr, sehr leise agieren muss. Oder ist es etwas, wo man laut sein muss, weil wir müssen laut sein, wir müssen gehört werden von der Politik, also braucht es vielleicht auch viel Rhythmus und es braucht vielleicht auch schräge Klänge, um irgendwie aufzuzeigen, dass dort etwas nicht stimmt. Also so können wir ja wirklich relativ einfach und vor allem ohne Sprache oder als universelle Sprache Musik agieren. Und das finde ich total besonders. Und das wird noch viel zu wenig genutzt aus meiner Sicht.
Mhm. Das nächste Projekt, Symphonic Mob. Was verbirgt sich dahinter?
Das war in der Tat auch im Gründungsjahr ein Projekt, was wir durchführen durften. Da ist die Grundidee die, dass wir ganz viele Musikerinnen und Musiker verbinden möchten zu einem großen Spontanorchesterprojekt. Das haben wir im Herbst 2017 machen dürfen auf dem Marktplatz in Schwerin parallel zur Bundestagswahl. Das war ganz bewusst gesetzt, weil wir natürlich zeigen wollten, dass dieses Spontanorchester ja auch wie eine Demokratie funktioniert, nämlich dass es viele Beteiligte braucht, damit es überhaupt klappen kann und die müssen sich auch aktiv einbringen. Und es ist natürlich auch sehr heterogen, so eine Gruppe. Manche singen, manche spielen die Geige, manche spielen Kontrabass, manch einer baut sich vielleicht ein eigenes Instrument und spielt den Rhythmus mit, um eben auch Teilhabe für alle zu ermöglichen. Und bei dem Projekt hatten wir ungefähr 250 Musizierende und über den Tag verteilt wirklich weit über 1000, ich konnte es gar nicht zählen, weit über 1000 Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns programmatisch auf die Ode an die Freude einerseits gelegt, also das als Programmpunkt genommen, um eben auch den Europa-Gedanken auszustrahlen. Aber wir haben auch gesagt, wir wollen gerne auch die lokale Ebene bedienen. Das heißt, wir haben uns ein plattdeutsches Lied von Floto rausgesucht. Ich war extra in der Staatsbibliothek, kein Witz, in der Staatsbibliothek in Berlin und habe mir den Autograf geholt, beziehungsweise abfotografiert, weil es keine Noten davon gibt. Das ist insofern war das dann auch nochmal ein spannendes Forschungsprojekt und bei dem Projekt war es dann eben besonders schön, dass die Staatskapelle Schwerin Kooperationspartner war, das Jugendsinfonieorchester Schwerin der beiden Musikschulen und die Initiative Schwerin singt, wo sich ganz viele Sängerinnen und Sänger aus Schwerin versammeln und insofern hatten wir wirklich schon auch ein großes Team dabei. Und dann konnten sich aber auch noch aus dem ganzen Bundesland und darüber hinaus eben auch Leute anmelden online und sie konnten sich Noten downloaden und zwar nicht nur die Originalnoten, sondern auch vereinfachte Noten, sodass wirklich auch Musikschülerinnen und Schüler zum Beispiel, die jetzt noch nicht so lange musizieren, ein Instrument lernen, mitmachen durften.
Also ich höre schon raus, ihr holt im Grunde jeden dort ab, wo er gerade steht. Das finde ich sehr sympathisch, ja. Genau. Und dann habe ich noch auf dem Zettel stehen, Brass Up Your Life. Was ist das genau für ein Projekt?
Das ist ebenfalls ein Projekt, wie beim Symphonic Mob, wo wir eine Zielgruppe im Blick haben, nämlich in diesem Falle Bläserinnen und Bläser, insbesondere von Bläserklassen. Das ist ein Modul, was jetzt seit einigen Jahren in Deutschland existiert, an relativ vielen Schulen. Und in dem Falle ist es so, dass ich selbst bin auch Posaunist und bin gerne auch Pädagoge und habe ein Blechbläserquintett und wir haben gemeinsam vor 2 Jahren eben Brass Up Your Life ins Leben gerufen. Das ist wieder ähnlich wie die Kultur, ein 5-tägiges Proben oder beziehungsweise Projekt, also eine Projektwoche und dort unterrichten und coachen wir diese Bläserklassen nach Registern, also Trompete, Posaune, Tuba, Euphonium, Horn und auch noch die weiteren Instrumente und die Idee ist, dass wir dann denen auch ein Werkstattkonzert spielen, die mit Profis in Kontakt treten können, motiviert werden, natürlich auch in gewisser Weise auch Vorbilder vor sich haben, so versuchen wir zumindest zu agieren, und wir dann auch gemeinsam ein Abschlusskonzert präsentieren, wo dann wiederum auch von den Eltern gezeigt wird, was wir erreicht haben und die Idee ist auch, dass wir dann immer ein gemeinsames Werk auch vorspielen, um eben auch wirklich eine Symbiose ganz praktisch auf die Bühne zu stellen.
Dein jüngstes Projekt ist jetzt der Traum von einer Musikakademie in Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar, ja, würdest du das gerne in Schloss Gadebusch errichten? Warum ist gerade Schloss Gadebusch dafür gut geeignet? Wie bist du auf den Ort gekommen? Wie hast du ihn ausgewählt?
Also, das jüngste Projekt ist es sozusagen nicht, weil das ist eben meine Grundmotivation gewesen, Kultursegel überhaupt zu gründen. Vielleicht ich hole kurz aus. Also ja. Ich habe vor 6 Jahren für mich die Entscheidung getroffen, also schon echt eine lange Zeit her, dass ich einen Ort in diesem Bundesland gründen möchte, vorantreiben möchte, natürlich in Kooperation mit vielen, möglichst vielen Partnern, der es vermag, als Netzwerkort zu dienen, als Ort für Probenphasen, als Ort für Fort- und Weiterbildungen. In anderen Bundesländern in Deutschland oder in jedem anderen Bundesland besser gesagt, gibt es diesen Ort als sogenannte Landesmusikakademie. Und darüber habe ich dann auch meine Masterarbeit in Hamburg geschrieben, als ich dort Kulturmanagement studiert habe und habe einen Prototypen gebaut, wie der aussehen müsste, idealtypisch, diese Akademie. Habe dort eine große Online-Umfrage gemacht, an der knapp 200 Musikschaffende mitgemacht haben, was wirklich eine große Anzahl in Relation zu Mecklenburg-Vorpommern ist. Und ich habe mir andere Akademien in anderen Bundesländern angeschaut und bin auch mit diesen Ergebnissen an die Politik herangegangen, und musste aber feststellen, auch in Kooperation mit dem Landesmusikrat und anderen Verbänden, dass das einfach ein sehr dickes Brett ist, dass es erstmal zu durchbohren gilt. Und habe festgestellt, dass ein Stück weit der Weg von uns selbst gegangen werden muss, wie wir diesem Ziel näher kommen können. Und habe deswegen Kultursegel auch mitgegründet, um dafür ein Forum und eine Plattform zu schaffen, um das angehen zu können. Und bin jetzt an dem Punkt, sagen zu dürfen, dass wir wirklich einige Schritte weiter sind, dass wir das selbst in die Hand nehmen. Und jetzt seit genau 2 Jahren, also wirklich seit genau 2 Jahren, ich war am 1. Dezember 2017, war ich in Gadebusch, habe vorgesprochen dem Bürgermeister, und wir haben festgestellt, dass es sich lohnt, gemeinsam weiterzudenken. Kurz im Hintergrund, die Stadt Gadebusch hat sich eben das Schloss, dieses tolle Renaissance-Schloss mit seiner Anlage in einer Zwangsversteigerung wieder zurückgeholt, quasi in öffentliche Hand, und wollte diesen Ort ohnehin als Kultur- und Vereinsort gestalten. Und genau an der Stelle bin ich eben mit dazugekommen. Ich habe das mitbekommen, weil ich natürlich auch ständig am Schauen bin, welcher Ort kann nutzbar gemacht werden als so ein Kultur- und Bildungsort, als ein Akademieort. Und sind seitdem gemeinsam unterwegs, sind sehr erfolgreich, mit einer tollen Zusammenarbeit. Und wir betrachten aber natürlich dieses Projekt als ein Langzeitprojekt. Das wird nicht von heute auf morgen alles funktionieren können, ganz klar. Wir sagen auch selbst, der Weg ist das Ziel. Und das Projekt wird auch nie fertig sein, weil es gibt immer Dinge zu machen und zu tun. Aber das Schöne daran ist, dass eben die Vision, der Traum, den ich vor 6 Jahren geboren habe, und der aber ja auch davor schon existierte im Bundesland, wir kommen der Erfüllung dieses Traumes jeden Tag einen Schritt näher. Auch wenn es natürlich noch sehr lange braucht, diesen Ort wirklich dann zu realisieren.
Schloss Gadebusch war also früher in privater Hand, da ist aber dann wahrscheinlich nicht viel passiert bei der Restaurierung, und dann hat es quasi die Stadt wieder zurückgekauft, ne? So ungefähr lässt sich das zusammenfassen. Genau. Beschreib vielleicht nochmal kurz, du hast gesagt, es ist ein Renaissance-Schloss, also wie genau sieht das aus? Ist das Backsteinbau oder was?
Architektonisch, ja. Genau, ich sag architektonisch gleich mal was, aber davor, weil das ist ganz wichtig, auch zur Genese oder zum Ursprung. Also das Schloss Gadebusch war zu DDR-Zeiten als erweiterte Oberschule genutzt, also hatte eine schulische Nutzung, was ich auch sehr wichtig finde für die jetzige Konzeption. Und das Zweite ist, dass nach der Wende, Anfang der 90er Jahre, wurde das Schloss Gadebusch, weil es ja vorher eine Internats- und Schulnutzung hatte, tatsächlich als Musikbildungsstätte schon mal genutzt. Also es gab auch die Idee, diesen Ort als Landesmusikakademie zu entwickeln, von lokalen Kulturakteuren, aber auch von Landeskulturakteuren. Aber es war einfach nicht die Zeit, Anfang der 90er Jahre, dieses Projekt zu realisieren, weil einfach die Strukturen und Kapazitäten fehlten. Und dann wurde das Objekt dann privatisiert. Kurz als ein Beispiel, 1991 hat nämlich dort die allererste Probenphase des Landesjugendorchesters stattgefunden. Es gibt auch schönes Bildmaterial davon. Das heißt, wir schließen dort an etwas an, was ohnehin schon mal war. Und das zeigt auch für alle Beteiligten, dass das total sinnig ist, das weiterzudenken. Zur Architektur, und das spielt damit ja auch rein. Wir haben wirklich ein Renaissance-Schloss von 1573, was eben seinesgleichen sucht. Es ist jetzt auch im Sommer zum Kulturdenkmal nationaler Bedeutung erkoren worden durch die Kulturstaatsministerin Frau Grütters. Das ist sozusagen das Prunkstück. Und dann gibt es noch Nebengebäude. Es gibt einen sogenannten Ostanbau direkt am Schloss, ein schönes Fachwerkgebäude. Dann gibt es eine Remise und ein Kutscherhaus, ebenfalls tolle Fachwerkgebäude, die dann auch natürlich einer Funktion zugeführt werden. Und dann gibt es, und das ist ganz spannend, ein Aulagebäude aus DDR-Zeiten, was auch unter Denkmalschutz steht, wo wir Seminarräume haben und vor allem eine Aula, die sich ideal als Studiosaal eignet für Probenphasen von Orchestern, auch wirklich größerer Natur, aber auch für kleinere Ensembles oder für Tagungen, also wirklich sehr multifunktional. Und das war auch der Grund, warum deshalb, also Anfang der 90er Jahre, das auch als Musikbildungsstätte bereits schon mal genutzt wurde.
So, jetzt gibt's verschiedene Schritte, die jetzt weiter zu gehen sind. Ich habe rausgehört, dass der Bürgermeister offen war für das Projekt vor 2 Jahren. Also was waren sozusagen die positiven Rahmenbedingungen, auf die du dort gestoßen bist? Was hat dir das erleichtert, jetzt diese Dinge anzugehen, gemeinsam mit Gadebusch?
ich habe eine ganz, ganz große Motivation gespürt und die spüre ich bis heute, dass die Stadt sich dieses Schloss als Identifikationspunkt zurückgeholt hat und diesen Ort als Identifikationsort auch entwickeln möchte, gemeinsam mit der Stadtbevölkerung und eben mit Partnern wie Kultursegel. Und diese Energie habe ich gespürt und da war für mich klar, ich packe damit an, ich gebe dort Ressourcen rein, ich will dort Zeit investieren, ich möchte dort Netzwerk investieren. Und es war auch so, dass vor 2 Jahren die Stadt auch die Möglichkeit hatte, finanzieller Natur das auch voranzutreiben. Also auch diese ganzen, also A, die natürlich den Kauf, das muss ja auch erstmal gewährleistet sein, und B, auch die ganzen Planungsleistungen, die dann erfolgen mussten, um die Sanierung voranzutreiben. Auch diese wurde durch die Stadt gestemmt, was wirklich eine große, große Aufgabe und auch finanzielle Bereitschaft darstellte durch die Stadt. Und das waren natürlich Faktoren, die für mich unglaublich bereichernd waren, weil ich eben als Projektentwickler aus inhaltlicher Sicht mitgestalten durfte und wir eine Win-Win-Situation darstellten. Insofern, dass eben die Stadt als Bauherrin und Inhaberin eben natürlich die Verantwortung für die Hülle trägt. Und das aber Kultursegel als ein Akteur, der auch landesweit agiert in der Kultur und Bildung, dann eben mit hinzukommen konnte, um eben wirklich auch die inhaltliche Ausgestaltung und die langfristige Nutzung mit zu bedenken. Und das ist eine Konstellation, die bis heute trägt und die auch mal vor 2 Jahren eben auch schon sich eben dann sich entwickeln durfte.
Und ist da ein gemischtes Nutzungskonzept angedacht oder soll tatsächlich die Musikakademie dort größtenteils alleiniger Standortgeber sein und das Ganze mit Inhalten füllen?
Also das ist eine ganz, ganz zentrale und wichtige Frage. Der Arbeitstitel der Schlossentwicklung ist, dass das eine Kultur- und Bildungsstätte werden soll. Und ganz bewusst breit, denn wir möchten verschiedene Zielgruppen ansprechen, wir möchten den Ort öffentlich erlebbar machen, insbesondere für die lokale Region. Deswegen planen wir eben zum Beispiel ein öffentliches Schlosscafé. Wir planen natürlich Veranstaltungsreihen, die auf diesem tollen Außengelände stattfinden sollen. Es soll eben die Möglichkeit geben, sich dort einzumieten, ob das jetzt für Feierlichkeiten ist oder für Tagungen. Und insofern ist es wirklich eine Mischnutzung, ganz klar. Und die einzelnen Gewerke, darauf kann ich gerne auch gleich nochmal eingehen, wie die auch miteinander harmonieren sollen, interagieren sollen. Also wirklich der Ort soll erlebbar werden für möglichst viele. Also das ist auch wieder sozusagen diese Kultursegelphilosophie, die Menschen da abholen, wo sie sind, und wirklich den Ort offen machen. Und das ist natürlich auch ganz klar der Auftrag auch. Und ich glaube, dass uns das auch gelingen kann, da wirklich auch die Interessen gut unter einen Hut zu kriegen.
Also wir haben jetzt schon über so weiche Faktoren gesprochen, die dich motiviert haben, weil es eben von der Stadt die Bereitschaft gab. Wie ist das so mit den harten Strukturen und Voraussetzungen? Also in welchem Zustand ist jetzt zum Beispiel dieses Schloss und wie ist so das Zeitfenster für die weitere Restaurierung und Bereitstellung der Räume? So ungefähr. Das ist natürlich schwierig, ganz genau zu beziffern, aber nur so, dass man sich das vorstellen kann.
Ja. Also es ist so, grundsätzlich, die ganze Anlage ist sanierungsbedürftig, und es gibt natürlich Gebäudeteile, die sind sehr stark sanierungsbedürftig, es gibt Gebäudeteile, die sind an sich jetzt auch erstmal noch für die Zwischennutzung zum Beispiel zugänglich, aber grundsätzlich muss man sagen, es ist ganz viel zu tun und ganz viel anzupacken und zu sanieren, und realistischerweise wird das auch 10 Jahre dauern. Dieser Sanierungsprozess. Also da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Das ist einfach ein langer Prozess, weil wir gesagt haben, wir müssen das etappenweise angehen, um es überhaupt auch finanzierbar zu machen. Und dann sind wir natürlich auch von Förderprogrammen abhängig. Insofern, dass natürlich nicht jedes Programm auf jeden Bauabschnitt passt und natürlich auch noch die Volumina auch passen müssen. Und das ist natürlich dann schon ein ganz schönes großes Puzzle. und in der Gesamtheit sowieso. Und das heißt konkret, dass wir im nächsten Jahr versuchen, von dem Renaissance-Schloss die Fassade zu sanieren, sodass wir wirklich auch ein Zeichen setzen können, im wahrsten Sinne des Wortes, nach außen, dass wir dran sind, dass etwas passiert, dass wir einen ersten Schritt machen. Und was auch ganz toll ist, aus meiner Sicht, dass wir es geschafft haben, in diesem Jahr das Aula-Gebäude aus eigener Kraft wieder nutzbar zu machen. Das heißt, wir hatten Arbeitseinsätze, unter anderem durch den Verein zur Kunst- und Kulturförderung in den neuen Ländern. Das ist ein Verein, der seit der Wiedervereinigung existiert, um Kulturgüter, Denkmäler, ich sag mal notdürftig, beziehungsweise für eine Zwischennutzung wieder nutzbar zu machen. Und insofern ist die Aula jetzt wieder nutzbar. Es wurde gestrichen, es wurde viel bewegt, und das ist ganz toll. Insofern, dass wir dort auch Veranstaltungen machen können, Konzerte machen können. Es gab dieses Jahr verschiedene Tagungen. Es gab natürlich auch Open-Air-Veranstaltungen. Und insofern passiert, oder das ist jetzt unser Ziel, jedes Jahr ein Stück mehr. Und natürlich hoffen wir aber auf den großen Wurf. Das ist wirklich auch Jahre gibt, das hoffen wir natürlich dann auch Richtung 21, 22, 23, wo einfach wirklich viel passiert, weil sonst wird es einfach auch zu mühsam und auch dann doch zu langwierig. Und dafür ist das Projekt auch zu groß und zu wichtig aus meiner Sicht gesellschaftlich, als dass es in zu kleinen Portionen ausbereitet wird, sage ich mal.
Was meinst du mit großer Wurf? Hofft ihr da auch auf Bundesförderungsprogramme?
Also in der Tat, es braucht natürlich, also das ist eine große Anlage, eine große gesellschaftliche Aufgabe, diesen Ort zu entwickeln. An der Stelle kann ich und möchte ich auch sagen, dass dieser Ort Landeshistorie hat. Also dass Christoph zu Mecklenburg 1573 hat das eben, für den wurde das gebaut. Also es trägt eben eine Landeshistorie, zumal Gadebusch ohnehin eine wirklich historisch ganz, ganz wichtige Stätte für Mecklenburg ist. Es sei an der Stelle auch die Stadtkirche und das Rathaus genannt, die wirklich bedeutende Gebäude sind in diesem Bundesland. Und wir erhoffen uns eine Kooperation aus Bund, aus Land, aus Landkreis, Kommune, was wir ja auch jetzt auch schon ankurbeln, und um wirklich um einen großen Wurf zu ermöglichen. Ich hatte es ja vorhin schon kurz angesprochen, das Renaissance-Schloss ist Kulturdenkmal nationaler Bedeutung. Das heißt, dadurch gibt es die Möglichkeit, Bundesmittel seitens des BKM, also der Bundeskulturstaatsministerin, einzuwerben. Das gilt aber wiederum zum Beispiel jetzt nur fürs Hauptgebäude. Das heißt, für die Nebengebäude ist diese Möglichkeit nicht gegeben. Und so ist es, daran erkennen wir, dass es schwierig ist, diese ganzen kleinen Häppchen zu machen. Es ist eigentlich wäre viel naheliegender und auch ressourcensparender, wirklich zu sagen, Mensch, es braucht dafür wirklich einen großen Wurf, den wir gemeinsam entscheiden. Und da müssen wir einfach schauen, wie wir das schaffen. Wir sind in den Gesprächen mit der Politik dazu, aber es ist nicht einfach.
Meiner Beobachtung nach ist es noch möglich, Bausubstanz zu fördern, also Umbauten, Restaurierung und so weiter, was du ja eben geschildert hast. Wie ist das mit den Ideenkonzepten? Also wie sind deine Erfahrungen mit immateriellen Dingen? Förderprogramme eignen sich da und wie schwierig ist es oder wie leicht auch, dort in diese Förderprogramme hineinzubekommen?
Also Das ist etwas, womit ich mich schon länger beschäftige, und wo ich natürlich auch positive und negative Erfahrungen mit gesammelt habe. Zuletzt habe ich positive Erfahrungen gesammelt insofern, dass wir seit August die schöne Möglichkeit haben, im Rahmen einer sogenannten Strukturentwicklungsmaßnahme aus dem Europäischen Sozialfonds die weiterführende Konzeptentwicklung, die ja auch parallel immer weiter läuft, gefördert zu bekommen. Das heißt, dass wir dort Personalmittel zur Verfügung gestellt kriegen, um eben Manpower für das Projekt zu haben. Das heißt, dort fließt wirklich öffentliches Geld in Arbeitskraft, was ein Riesengewinn ist für das ganze Projekt. Und diese Konzeptentwicklung liegt bei Kultursiegel mit dem Mandat der Stadt. Das ist natürlich eine eine große Wertschätzung, aber auch eine große Verantwortung, die ich aber sehr gerne trage. Und davor, also die anderthalb Jahre davor, habe ich komplett ehrenamtlich für dieses Projekt gearbeitet, was natürlich bedeutet, dass es auf lange Sicht so natürlich in der Form nicht funktionieren kann, und deswegen ist es umso schöner dann gewesen, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt über eben das EU-Programm. Und ich hoffe, wir hoffen, dass natürlich auch, wenn das ist jetzt für ein Jahr, diese Konzeptentwicklung, es gibt die Möglichkeit eines zweiten Jahres. Und dadurch, dass es aber ein Langzeitprojekt ist, hoffen wir natürlich auch darüber hinaus dann weitere konzeptionelle, immaterielle Dinge auch gefördert zu bekommen. Aber da müssen wir dann auch sehen, welches Förderprogramm dann wirklich passen kann.
Mhm. Wie viele Mitstreiter hast du denn derzeit mit an Bord und wie hast du sie gefunden?
Also Kultursegel allgemein sind wir so 15 bis 20 Menschen, die sich eben für die musische Bildung stark machen. Das meiste davon sind natürlich freie Mitarbeiter, die dann projektbezogen mit dabei sind. Und ganz konkret habe ich zwei Angestellte an meiner Seite, die eben die Projektarbeit machen, aber eben auch die Arbeit für die Entwicklung in Gardebusch. Wir sind ein tolles Team. Da bin ich auch sehr froh drüber, dass das eben so ähnlich tickende Menschen wie ich sind. Aber als Gesamtteam treffen wir uns zweimal im Jahr, auch in einem Plenum, einem Teamwochenende, wo wir dann auch natürlich die ganzen Dinge auch diskutieren, besprechen können. Und die Idee dabei ist auch, da wir alle weit verstreut sind, teilweise auch in der Bundesrepublik, dass wir natürlich auch schauen, wie wir auch Mecklenburg-Vorpommern fördern können, stärken können, insofern, dass wir alle im Team eine Verbundenheit zu diesem Bundesland haben und ich auch so ein bisschen natürlich auch die Mission habe, junge, gut ausgebildete Leute vielleicht durch ein solches Projekt auch nach Mecklenburg-Vorpommern wieder zurück zu holen, zu motivieren, hier mit anzupacken. Und das Schöne ist, dass das tatsächlich jetzt im Falle einer jungen Familie auch gelingen wird, die nächstes Jahr nach Gardebusch ziehen wird, die dann eben Kultursegel wirklich von vor Ort auch mit vertreten kann und dort auch Inhalte auch entwickeln kann, die auch ab dem nächsten Jahr auch seitens Kultursegel kommen werden. Das kann ich schon verraten, ohne jetzt aber Konkreteres nennen zu können, weil das werden wir erst im Januar veröffentlichen.
Genau, damit hast du mir ein schönes Stichwort gegeben. Und zwar, es gibt von dir ein wunderbares Zitat, das ich jetzt mal vorlese. Mit einem Bein in Mecklenburg-Vorpommern und mit dem anderen in Berlin lebend, beschäftige ich mich zurzeit intensiv damit, wie ein Leben zwischen Stadt und Land aussehen kann und welche Perspektiven geschaffen werden müssten, um Kreativen im Garten der Metropolen, wie ja Mecklenburg-Vorpommern oft genannt wird, langfristig gute Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Also wie ist das denn bei dir jetzt aktuell? Praktizierst du ein fluides Leben zwischen Stadt und Land? Wo ist dein Schwerpunkt? Wie realisierst du das im Alltag?
Richtig, also das Zitat ist noch hochaktuell. Also wirklich ein Bein in Berlin, ein Bein in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin viel unterwegs. Ich genieße das aber auch, weil ich dadurch wirklich beide Sphären um mich herum habe, die es, glaube ich, auch ein Stück weit braucht, um eben Impulse beiderseitig zu haben und auch zu geben. Und ich glaube, dass das auch ein Zukunftsmodell sein kann, auch diese Selbstbestimmtheit zu haben. Ich lebe in beiden Sphären und deswegen tue ich das auch so, wie ich es mache. Und natürlich hat das auch wirtschaftliche Hintergründe, dass ich natürlich sage, in Berlin habe ich auch einen wichtigen Teil meines beruflichen Umfeldes und gleichzeitig kann ich aber auch daraus schöpfen und das nach Mecklenburg-Vorpommern transferieren, ob das jetzt in Form von Expertise ist, in Form von Menschen, die ich um mich herum habe, die dann eben auch Expertise nach Mecklenburg-Vorpommern bringen. Aber es wird immer ein spannender Balanceakt werden, und da bin ich auch gespannt, wie die nächsten Jahre aussehen werden, wie sich das entwickelt. Und deswegen habe ich natürlich das auch in dem Zitat so anklingen lassen, dass wir uns fragen müssen, wie können wir das überhaupt ermöglichen, dieses fluide Arbeiten, das fluide Denken, das fluide Leben, wie können wir es schaffen, dass dass vielleicht zukünftig noch mehr Kreative, wie ich einer eher bin, sich vielleicht auch wirklich dann auch größtenteils in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten. Und das finde ich schon ein spannendes Thema, was ich natürlich auch mit dieser Schlossentwicklung auch sozusagen indirekt natürlich auch mit bearbeite und mit denke.
Genau, also wenn die Auftragslage entsprechend wäre, wäre das für dich auch keine Frage, dass du dauerhaft dich in Mecklenburg-Vorpommern niederlassen würdest.
Das ist das Ziel, dass ich mich dauerhaft in Mecklenburg-Vorpommern niederlasse, und das ist jetzt ein Zwischenstadium, und was aber auch in der Tat gerade noch gut ist, ne, weil es wirklich auch diese Dynamik der Stadt auch ein Stück weit braucht, um zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern dann auch das dann wieder weiterzuleiten.
Sprechen wir vielleicht nochmal kurz über die Finanzierung eurer vielen Musikbildungsprojekten. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Werden diese vielen Projekte, die du anfangs angesprochen hast, dann projektweise gefördert über eben Bildungs-, Schulentwicklungs-, musikalische Programme des Landes Mecklenburg-Vorpommern, oder woher kommen die Gelder?
Also sämtliche Projekte werden immer projektgebunden finanziert. Das heißt, es gibt keine Regelförderung, keine institutionelle Förderung für Kultursegel. Das heißt eben auch, dass ich als Geschäftsführer immer dran bin, die Projekte auszufinanzieren und natürlich aber auch die Fixkosten irgendwie versuche zu tragen, was natürlich alles andere als einfach ist, logischerweise. Mhm. Und ich dementsprechend auch immer einen Vorlauf von mindestens einem Jahr habe, wenn nicht sogar anderthalb, zwei Jahre für die Projekte, um eben Anträge zu stellen, frühzeitig. Und es gibt in der Tat Programme des Landes. Als ein Beispiel gibt es das Heimatprogramm Meine Heimat, mein modernes Mecklenburg-Vorpommern, wo wir jetzt schon mehrfach Projektanträge stellen durften, die genehmigt werden konnten. Auch das ist ein großes Thema für uns, also das ist der Heimatbegriff und alles, was damit auch künstlerisch zusammenhängt. Dann das zweite ist der Integrationsfonds Mecklenburg-Vorpommern, wo wir auch jetzt schon erfolgreich mehrere Projekte mit finanzieren konnten, realisieren konnten, was ein total schöne Sache ist, weil wir wirklich über die Musik dort eben Integrationsarbeit befördern können. Dann jetzt im Falle von der Konzeptentwicklung ist es eben zumindest europäische Mittel, aber auch kofinanziert durch kommunale Mittel. Ansonsten sind auch Stiftungen dabei. Die Bertelsmann Stiftung unterstützt zum Beispiel die mobile Musikwerkstatt, oder auch die Kulturstiftung des Bundes hat den Symphonic Mob mitfinanziert, gefördert. Und im nächsten Jahr werden wir auch noch weitere Fördergeber auch dabei haben können. Insofern ist es eine Mischung. Wir gucken immer zielorientiert, projektorientiert, wen können wir mit ins Boot holen. Und natürlich wäre der Wunsch, der Traum, auf lange Sicht auch eine institutionelle Förderung zu bekommen, beziehungsweise Projektförderungen, wo wir wissen, die werden kommen. Also also natürlich sind wir auch im Gespräch mit den Ministerien und sagen, dass wir eine höhere Planungssicherheit brauchen. Jetzt als ein Beispiel, diese ganzen Kooperationsprojekte mit den Schulen sind immer auf dünnem Eis, weil wir erst relativ kurz vorher wissen, kommen die Gelder, und es wäre eigentlich viel schöner und pragmatischer, realistischer, auch für andere Akteure in dem Bereich, wenn zum Beispiel die Schulen Budgets hätten, um solche Projekte aus sich heraus zu finanzieren, und dann könnten wir viel besser planen und agieren. Und es könnten auch noch mal viel mehr Kulturakteure davon auch profitieren, zumal es ja doch auch einen großen Defizit in der musikalischen oder auch in der grundsätzlichen ästhetischen Bildung an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern gibt.
Mhm. Unabhängig jetzt von der Schwierigkeit oder Herausforderung, die Projekte zu finanzieren, welche konkrete Unterstützung würde dir helfen, jetzt mal ganz frei und offen gefragt, um das Projekt der Musikakademie voranzutreiben in Gadebusch? Also was wären so die Dinge, wo du sagen würdest, das würde uns Flügel verleihen?
Na,
Oder wo erlebst du auch Hürden? Also vielleicht so dieser Spagat.
Ja. Also das zentrale Element bezüglich der Akademieentwicklung wäre eine Rückendeckung auf politischer Ebene. Und die fehlt. Und diese gilt es zu befördern. Dafür arbeite ich, dafür kämpfe ich. Und das ist unsere Aufgabe. Und
das heißt, du suchst Kontakt mit entsprechenden Ministerien, wo sozusagen sprichst du vor und klopfst du an?
Ich spreche vor. Also es braucht einfach einen politischen Willen, diese Kultur- und Bildungsstätte Schloss Gadebusch wirklich zu entwickeln und in die Hand zu nehmen. Aber dieser Willensprozess oder dieser Willensfindungsprozess, der liegt ja ein Stück weit jetzt bei uns in der Konzeptentwicklung, die ja auch gefördert wird. Das heißt, im nächsten Sommer, wo das Vorkonzept auch vorgestellt wird, einzelne Ministerien, dann wird natürlich daraus sich ergeben, wie es weitergehen kann. Insofern ist das etwas, woran wir ohnehin arbeiten und was ja auch verlangt wird und ja auch gefördert wird. Insofern ist es ja alles auf dem Weg und das wird dann jetzt die Zeit zeigen, wie es weitergeht. Aber das ist einfach ein ganz zentraler Knackpunkt, dass es natürlich den politischen Willen dafür braucht.
Inwiefern könnten euch Wirtschaftsförderer konkret unterstützen? Hattest du mit denen schon Kontakt?
Ich hatte ja von der Mischnutzung vorhin gesprochen. Wir haben, vielleicht kann ich darauf auch nochmal ganz kurz eingehen, ne? Also wir haben wirklich die Gewerke Gastronomie und Herberge auf dem Ort später. Wir haben die Gewerke kulturelle Nutzung, sprich Veranstaltungen, Workshops und so weiter, also in der Akademie insbesondere. Wir haben natürlich auch den Bereich Vermietungen von Räumlichkeiten, Open Air, aber auch eben drinnen. Und wir wollen natürlich auch versuchen, möglichst viele lokale Akteure einzubinden, sei es in Form eines Hofladens oder auch durch die dauerhafte Nutzung, dauerhafte Anmietung durch lokale Kreative oder Vereine. Das heißt, wir haben relativ viele wirtschaftliche Punkte auch mit dabei, sind dort natürlich auch auf Landkreisebene, insbesondere auch im Gespräch. Und da ist natürlich auch nochmal da sind wir auch weiterhin im Austausch und also natürlich wird dieser wirtschaftliche Bereich, der wirtschaftliche Kontext nochmal eine ganz große Rolle spielen.
Ihr schafft da Wertschöpfungsketten, wenn man so will. Ne? Also ein Kulturort, der eben andere Gewerke oder Wirtschaftsbereiche fördert und denen mehr Auftrieb verschafft.
Richtig.
Genau. Gibt es konkrete Wünsche da an die Wirtschaftsförderer? Also hast du das Gefühl, die nehmen das schon wahr, welche Potenziale dort durch die Kultur und durch die Musik entstehen?
Ich glaube, wie ich das eben auch schon anklingen lassen habe, es wird jetzt ganz entscheidend sein, die Vorstellung des Vorkonzeptes im Frühsommer nächstes Jahr, Sommer, Frühsommer, wo wir natürlich auch den Wirtschaftsförderern das vorstellen werden. Und wo wir dann anknüpfen sollten gemeinsam. Und der ganz zentrale Punkt ist der, dass wir darauf aufmerksam machen möchten, und das haben wir jetzt auch vor 2 Wochen in Gadebusch bei einer Infoveranstaltung öffentlich auch gemacht, wo wir gesagt haben, dieser Ort, wenn der einmal fertig ist, aber auch jetzt schon in der Entwicklung, der wird so ein Magnet werden, weil er so ein Hybrid wird und so ein Anziehungspunkt für die Region. A, weil dort einfach Leben passiert, weil dort über kulturelle Bildung Kommunikation, Gemeinschaft entsteht. Wir denken natürlich auch Workshop-Formate, die zum Beispiel auch für die regionale Wirtschaft entscheidend und ganz, ganz immens wichtig werden könnten und sollten. Und dass natürlich dieser Ort auch dann drumherum Wertschöpfungsketten entstehen lässt, auch jüngere Zielgruppen, neue Menschen möglicherweise anzieht, aber natürlich auch die Bevölkerung, die da ist, sich neu, vielleicht auch neu dort erfindet durch eben entsprechende Angebote beziehungsweise durch Sachen, die sie selbst dort schaffen. Und insofern glaube ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind und in dem Moment, wo wir möglichst viele dort involvieren und mit anpacken lassen, und das macht der Schlossförderverein par excellence vor und der auch weiterentwickelt wird und den ich auch, mit dem ich in einem guten Austausch bin. Und insofern bin ich sehr guter Dinge. Und vieles hängt jetzt davon ab, was im nächsten Sommer auch dieses Vorkonzept bringen wird im Austausch mit den entsprechenden Ministerien, aber auch natürlich den Wirtschaftsförderern, mit dem Austausch mit dem Landkreis, mit den Kultur- und Bildungsakteuren und das gilt es jetzt weiter voranzutreiben.
Und in dem Schlossförderverein sind Akteure aus der Stadt Gadebusch, die das Projekt eben sympathisch finden und befördern wollen. Sind das Geschäftsleute, sind das Lehrer, also wer ist da Mitglied?
Das sind knapp 100 Mitglieder aktuell, stetig wachsend. Das ist natürlich vor allem Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gadebusch, die sich mit dem Schloss verbunden fühlen. Viele auch, die dort selbst zur Schule gegangen sind zu DDR-Zeiten und die also ganz kleine Verbindung zum Ort haben. Und das ist unsere wichtigste Lobbygruppe. Und da sind ehemalige Schülerinnen und Schüler, da sind ehemalige Lehrerinnen und Lehrer drin. Da sind aber natürlich auch, da ist der Bürgermeister der Stadt Gadebusch zum Beispiel auch Mitglied. Die Bauamtsleiterin ist Mitglied. Also der Bauhofleiter. Das heißt, wir haben schon wirklich da ein Netzwerk, das sehr breit ist, auch natürlich sind dort auch Wirtschaftsleute drin wo es jetzt auch wichtig ist, auch in den nächsten Jahren diesen Verein weiter nach vorne zu bringen und auch nochmal einfach weiterzuentwickeln.
Ich möchte nochmal über eure Öffentlichkeitsarbeit sprechen. Ja. Ich finde, ihr habt bei Kultursiegel eine sehr gelungene Website entwickelt. Sie ist grafisch sehr klar und zugleich auch spielerisch und poetisch, nämlich passend zu eurem maritim gefärbten Firmennamen Kultursiegel arbeitet ihr ja in der Menüführung oder in der Navigation mit sehr bildhaften und symbolischen Begriffen. Also mal ein Beispiel. Kompass ist euer Selbstverständnis bzw. eure Philosophie. Unter Schiffe findet man die Projekte. Heimathafen ist eure Wirkungsstätte in Gadebusch und das Team heißt naheliegenderweise Besatzung. Und besonders gut gefällt mir der Begriff Wind. Da stößt man dann nämlich auf eure Partner und Förderer und du hast dir auch so ein Förderpaket mit verschiedenen Alternativen überlegt. Da gibt es den leichten Zug als Einstiegsförderbudget sozusagen von 50 Euro, die frische Brise mit 100 Euro und den starken Wind mit 250 Euro. Also das ist im Grunde genommen richtig gutes Storytelling. Man hat sofort eine Geschichte mit Schiff und Crew vor Augen. Ist das im Team entstanden? Oder hast du das sozusagen alleine erdacht und ersonnen?
Die ganze Konzeption der Kommunikation, auch des Designs, war ein langer Prozess. Also das hat wirklich ein Dreivierteljahr ungefähr gedauert. Ich habe auch allein an der Namensfindung von Kultursiegel ein Jahr gebraucht. Hatte aber zum Glück auch die Zeit, mir das in Ruhe alles zu überlegen. Also sprich der Kern kommt von mir, aber natürlich habe ich immer alles rückgesprochen mit Freunden, mit Kolleginnen und Kollegen. Insofern ist das schon ein Gemeinschaftswerk und wir diskutieren natürlich auch im Team immer mal wieder, welche Dinge auch nochmal weitergedacht werden können. Aber es ist schon so, dass das vieles von mir kommt und ich dort natürlich ja auch als Gesellschafter, Geschäftsführer das ja auch verantworte und trage und ich dann versuche eben möglichst viele Menschen mitzunehmen. Und es bewusst ja auch kein Verein ist, Kultursiegel, weil ich eben möchte, dass es schnelle Abläufe gibt und ich eigentlich meinem Team auch möglichst wenig rechtliche Hürden schaffen möchte. Also dass wirklich professionelle Abläufe existieren und ich einen Rahmen schaffe, in dem eben mein Team sehr, sehr gut und schnell agieren kann.
Kannst du noch mal zusammenfassen, was hilft dir ja bei deiner Unternehmensgründung oder bei deiner erfolgreichen Unternehmensführung am meisten in Mecklenburg-Vorpommern? Was sind die Dinge, die dich gut vorantreiben?
Gute Frage.
Also vielleicht im Hinblick auf die Rahmenbedingungen in Mecklenburg. Grenzen wir es mal darauf ein.
Ja. Also es ist so, dass ich bin jetzt seit 2,5 Jahren ja Geschäftsführer und ich bin natürlich auch vertraut und mit den ganzen rechtlichen Dingen, die natürlich auch berücksichtigt werden müssen. Da habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich A, Kulturmanagement studiert habe und B, auch schon viel im Gemeinnützigkeitsbereich insbesondere gearbeitet habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele einfach zu viele Hürden sind, sich dem zu widmen. Und natürlich ist es auch so, dass ich in der administrativen Ebene extrem viel arbeiten muss, sei es Projektanträge oder auch Projektabrechnungen zu machen. Das frisst schon sehr viel Zeit. Und es braucht schon wirklich eine überbordende Leidenschaft für diese Sache, um es überhaupt gewährleisten zu können. Und auch, also was ich vorhin auch ansprach, diese Fixkosten zum Beispiel, die ja eine GmbH zwangsläufig hat, und die sind auch nicht klein, die trägt ja keiner. Das heißt, ich muss es selbst irgendwie bewerkstelligen. Und das ist schon eine Riesenherausforderung. Insofern würde ich mir wünschen, zum Beispiel, dass diese Fixkosten vielleicht in den ersten Jahren auch ein Stück weit mit als Gründerzuschuss vielleicht auch funktionieren könnte, aber da sind wir natürlich auch wieder bei dem Themengebiet Gemeinnützigkeit ist halt nicht kommerziell, das heißt die ganzen Wirtschaftsförderungen greifen nicht und insofern würde ich es begrüßen, wenn ganz grundsätzlich die bürokratischen Hürden einfach kleiner werden könnten und vielleicht man auch es schaffen könnte, gerade Sozialunternehmen auch nochmal stärker unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch zu bewerten und entsprechend vielleicht auch Förderprogramme aufzulegen, um zum Beispiel Gründungen zu befördern. Ich habe das alles selber gemanagt, weil es gar keine andere Möglichkeit gab. Das heißt, das lebt auch ganz stark natürlich von meiner Aufopferungsbereitschaft, die ich aber zum Glück habe, wo ich aber auch sagen muss, deswegen muss ich auch noch in Berlin sein, auch viele Tage im Jahr, um eben auch ein Stück weit auch überhaupt Kultursiege zu ermöglichen, finanziell.
Und du gibst ja dein Wissen auch weiter, das finde ich ganz spannend. Du lehrst nämlich an der Hochschule für Musik Hans Eisler zum Thema Cultural Entrepreneurship, also kulturelles Unternehmertum, von dem du ja schon ganz viel hier in unserem Interview angesprochen hast. Also was genau vermittelst du da?
Mein Ansatz ist der, dass ich mit den Studierenden in einem Seminar zum Beispiel, das nennt sich Start-up, eigene künstlerische Träume, Visionen, Ideen entfalten, mit den Studis bespreche, was habt ihr für Ideen im Kopf, für Träume, Visionen, also so wie ich sie ja auch im Kopf hatte, damals als ich das Jugendorchester gegründet habe oder wie ich jetzt die Akademie vorantreibe. Denn das ist ja eigentlich der Kern. Das treibt mich an, jeden Tag das weiterzugehen und voranzutreiben. Und das versuche ich ein Stück weit zu vermitteln, aufzuzeigen, zu motivieren dazu. Und jeder Studierende hat irgendwas Cooles als Idee im Kopf und dann machen wir das so, dass wir als Gruppe erstmal darüber diskutieren, besprechen, zusammentragen, was braucht es, was sind Rahmenbedingungen, was sind künstlerische Ideen und das ist dann immer ein schöner Prozess. Ich habe auch jetzt gerade aufbauend auf das Seminar Einzelstunden mit den Studis dazu und es ist immer sehr schön zu sehen, welche Kreativität da existiert und wie auch neue Sichtweisen geboren werden und wie auch neue Strukturen möglicherweise auch entstehen. Und das ist auch etwas, wo ich dann wiederum selbst auch lerne, wie ich auch dann nochmal wieder neue Sichtweisen kriege. Insofern ist das immer ein Geben und Nehmen und das ist wirklich eine Bereicherung und das hält mich dann ein Stück weit natürlich auch hier in Berlin zu sein und diese Kombination ist wirklich, wirklich schön gerade.
Also wenn man dir so zugehört hat, dann spürt man einfach die komplette Leidenschaft, die du in all deine Projekte steckst und das ist wahrscheinlich genau das, was deine Studenten auch sehr spannend finden. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das war Karl-Heinrich Wendorf, der uns über sein Unternehmen Kultursegel berichtet hat und über das Vorhaben, auf Schloss Gadebusch in Mecklenburg-Vorpommern eine Kulturbildungs- und Musikakademie zu gründen. Ich wünsche dir wirklich von Herzen viel Erfolg weiterhin damit. Herzlichen Dank.
Danke, Frau Hinz.